Es freut mich, dass wir unser Studium in Esra und Nehemia fortsetzen können. Wir haben heute den Untertitel Prüfungen, Trübsal und Listen. Wir erinnern uns, dass Jerusalem wiederhergestellt ist. Die Mauer ist wieder gebaut, die Stadt, der Tempel liegt wieder da, der Dienst in ihm ist wieder so gemacht, dass er nach Vorschrift ist. Durch den Bau der Mauer hat man eine Sicherheit nach außen, man ist in einer Einheit, der Einfluss zum Guten kann ausgeübt werden. Der Zweck, weshalb Gott ein Volk gerufen hat, kann erfüllt werden. Wir erinnern uns, dass die Stadt ja nur ein Bild ist für den geistigen Zustand. Die Israeliten mussten nach der Rückkehr ihre Familien in Ordnung bringen. Sie mussten sich von all dem trennen, was nicht nach dem göttlichen Grundsatz war. Die zerbrochene Gesellschaft, das heißt die Ausbeutung der Armen durch die Reichen, sollte ein Ende haben. Kriege der Völker gegeneinander, Hunger, Krankheit, Elend, Leid sollte ein Ende haben. Und die zerbrochene Lehre, das heißt die Unkenntnis, musste aus dem Volk verbannt werden durch das Verstehen des Gesetzes. Und jetzt sehen wir am Abschluss dieses Werkes und die Lektion blickt zurück und guckt auf gewisse Details von Trübsalen, die unterwegs waren, bis sie das Ganze hier erreicht haben. Und ich denke, es ist schön, sich auch mit den Listen zu beschäftigen. Aber es gibt etwas, was mich mehr berührt hat, als auf diese Dinge einzugehen. Und das ist das Bundesverhältnis, von dem wir letztes Mal gesprochen haben. Was macht das Volk zu einem Bundesvolk? Worin liegt das Geheimnis der Einheit zwischen dem Volk und dem Vater, zwischen dem Volk und ihrem Gott? Weil ich denke, das ist das, was uns heute am meisten interessiert. Wir wollen ja nicht Details lernen aus der Vergangenheit, die uns nicht für den heutigen Tag hilfreich sind. Deshalb lasst uns ein wenig den neuen Bund nochmal betrachten. Gott spricht schon im Alten Testament, aber weil er beginnt ja von immer, dieser Bund, nur dass er jetzt ein neues Leben zur Verfügung hat, deshalb ist das der neue Bund. Er will, dass wieder wir eins sind mit ihm, so wie Adam und Eva eins war mit ihm, als er sie geschaffen hat. So will Gott uns wieder in diese Einheit zurückbringen. Nicht um unsertwillen, sondern nur, damit wir dieser Welt zeigen können, wie Gott ist. Und wir wissen, dass ein Bund, so steht es hier, nur unter einem Gesetz stehen kann. Er findet statt zwischen zwei Elementen, also zwischen zwei Personen. Aber auch wenn er stattfindet zwischen zwei Personen, gibt es immer eine Person, die alles vorgibt. So Gott möchte, dass wir eins werden mit ihm, mein Volk sein und er ist unser Gott. Aber das kann nur geschehen, wenn man wieder fähig ist, das Gesetz zu halten. Weil das Brechen des Gesetzes ist das Brechen des Bundes. Jemand, der das Gesetz nicht halten kann, ist außerhalb des Bundes Gottes. So, schauen wir uns an, warum Gott sich eine Gemeinde sucht. Oder warum braucht Gott eine Gemeinde? Und wir wissen, diese letzte Gemeinde in Offenbarung 3, Vers 17 ist nicht die fitteste, um den Auftrag zu erfüllen. Sie ist exakt so wie das Jerusalem, so wie die Menschen zu Jerusalem, die aus der Gefangenschaft zurückkehren. Und etwas muss in ihr geschehen, damit sie den Auftrag, für den sie gemacht wurde, erfüllen kann. Sie muss ihren, ihre Nacktheit, ihre Bloßheit, ihr Jämmerlich, es sehen. Und die Menschen dort mussten erkennen, dass etwas in ihnen nicht stimmt. Und sie haben die notwendigen Reformen gemacht. Lasst uns deshalb wissen, warum tritt Gott mit seiner Gemeinde in einen Bund? Warum macht er einen Bund mit uns? Was ist der Grund? Bündnisse. Wir nehmen uns hier nochmal an, wie letztes Mal, was sie sind und wie nur können sie abgeschlossen werden. Schauen wir uns ein paar an. Bindungen haben wir gesagt letztes Mal, oder Verbindung oder Vertrag, Abmachung, Versprechen oder Abhängigkeit. Und ich nehme den Bund der Ehe, weil er ist es, der am meisten gefährdet ist. Hier zeigt sich, wer an wen gebunden ist. So der Ehebund. Er ist ein Bund zwischen zwei Menschen oder ist er ein Bund mit Gott? Schauen wir uns den Arbeitnehmerbund. Jeder, der eine Arbeit aufnimmt, tritt in ein Vertragsverhältnis. Man kann sagen, ein Bündnisverhältnis. Was heißt, es gibt etwas, was sie zusammenbindet. Und dann gibt es, wenn man etwas anschafft, man macht einen Vertrag für einen Hauskauf, für die materiellen Dinge. So, wie nur können diese Bündnisse, diese Verträge abgeschlossen werden? Nun, es braucht immer ein Dach über den Bündnissen, weil ein Bündnis braucht einen Gesetzgeber. Und so hat Gott die Ehe gemacht. Und jeder, der in die Ehe eintritt, tritt in ein Bundesverhältnis mit Gott, nicht mit dem Menschen, den er heiratet. Jeder, der Arbeit aufnimmt, das wäre das die Voraussetzung für einen Christen, für Laodicea, dass er in ein Bundesverhältnis mit Gott eintritt. Aber nehmen wir an, wir treten nur in ein Arbeitsverhältnis, nicht um Gottes Willen, sondern um unser Geld zu verdienen, das wir denken, wir brauchen. Ein Arbeitnehmer tritt nicht in einen Bund mit dem Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber ist nicht der Gesetzgeber. Und wenn der Gesetzgeber, der die Arbeit gesetzt hat und den Bund, das Bündnis der Arbeit gemacht hat, kann sowohl den Arbeitnehmer als auch den Arbeitgeber zur Rechenschaft ziehen, dass sie ihr Vertragsverhältnis brechen. Ich mache einen Vertrag zwischen dem Hausverkäufer und ich kaufe es oder umgekehrt. Dieser Vertrag könne nicht zustande geben, gäbe es keinen Gesetzgeber, der dafür einen gesetzlichen Rahmen geschaffen hat. So, jeder Bund ist also durch ein Gesetz nur möglich. Ich hoffe, dass das deutlich geworden ist. Es gibt keinen Bund außerhalb des Gesetzes und für ein Gesetz braucht es einen Gesetzgeber. So, jeder, der in ein Bündnis eingeht, ob es die Ehe ist oder die Arbeit oder der Arbeitgeber, ich habe jetzt nur den Nehmer genommen, weil von denen gibt es mehr, oder der nur einen Mietvertrag unterschreibt oder ein Auto kauft. Er kommt immer in ein Bundesverhältnis mit dem die Dinge gehören und der das Ganze gesetzlich verwaltet. Ein Haus gehört wem? Nun, der Hausbesitzer mag meinen, es gehört ihm. Aber er täuscht sich dabei, weil er hat das Haus auf staatlichem Boden gebaut. Und der Boden gehört dem Staat. auch wenn er sich die Parzelle gekauft hat. Er hat nicht ein Recht auf dem Boden zu bauen, was er will, weil jemand oberhalb dieses Bodens ist. Und Gott hat natürlich dem Staat die Autorität gegeben, Dinge zu verwalten. So hatten sie auch hier in Israel, wie wir sehen werden, als sie dann fertig sind mit allem und es darauf ankommt, wo sie alle wohnen sollen, dass jeder in sein Erbteil zog, ob nach Jerusalem oder außerhalb. Jeder hatte seine Parzelle, aber woher hatte sie? Wer hatte sie ihm aufgeteilt? Es ist doch dem, dem alles gehört und der das Gesetz gemacht hat. Und das ist Gott. So, in einem Satz gesagt, alle Dinge sind Gottes Dinge. Und er hat alle Dinge unter sein Gesetz gestellt. Das heißt, er muss alle Dinge unter dem Gesetz steuern. Und dieses Gesetz sagt, dass nichts aus sich selbst existieren kann. So ist das Gesetz ein Kanal, wodurch Gott den Menschen oder nicht den Menschen, sondern das ganze Universum lenkt. Das heißt, es muss aus ihm existieren. Und nichts wurde für sich selbst gemacht. Das heißt, jedes Element ist selbstlos, wie Gott auch. Deshalb ist dieses Grundgesetz aller Dinge, alles muss genommen werden, das ist die Ursache und alles, was ich nehme, muss ich geben, ohne etwas zurückzuhalten zu können. Versuche ich es, muss ich sterben, weil ich breche das Gesetz. So, das Gesetz geht aber nicht so, ich muss also von Gott alles holen. Gott ist nur deshalb der Gesetzgeber, weil ihm alles gehört. Der Staat ist nur deshalb der Gesetzgeber, weil Gott dem Staat die Autorität gegeben hat und ihm gehört die Ehe. Deshalb schließen sie wir vor dem Staat. Deshalb können wir zum Staatsgericht gehen, wenn Dinge nicht gut laufen. Die Kinder gehören nach Gott dem Staat und dann erst den Eltern. Er hat das letzte Wort zu sagen in einem Ehestreit, wohin das Kind kommt, weil die Eltern haben keinen Anspruch auf das Kind als ihr Eigentum. So, deshalb müssen wir klar sein, jedes Bündnis ist vom Inhaber sozusagen zu machen, also unterhalb des unter dem Inhaber zu tun. Und Gott ist der Inhaber aller Dinge und hat alles gemacht. So, wo ist nun die Bindung im ganzen Gesetz, was den Menschen und den Engel anbelangt? Und das ist in der Identität. Wir sprechen von uns, nicht von der Erde. So, in einem Eheverhältnis, der Mann, hätte er die wahre Identität, dann wäre er eins im Verhältnis mit Gott. Er könnte den Bund der Ehe nicht brechen. Wäre die Frau in dieser Identität an Gott angebunden, dann könnten sie den Bund aufrechterhalten. Sie könnten zusammen genau das erfüllen, wozu sie Gott gemacht hat. So, die Bindung ist das Entscheidende. Und wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir in dieselbe Gefahr hineinfallen wie das Volk hier, das Bündnisse von sich ausschließt. Wir müssen wissen, wir können nur in einen Bund eintreten, wir können aber keinen Bund machen. Ja, so Gott macht den Bund, er macht die Ehe, er macht den Arbeit, er macht die Dinge, die Werke und ich trete in einen Bund mit ihm ein, aber ich mache doch den Bund nicht. Das ist ja die alte Geschichte, wo der alte Bund aus dem Herzen des Menschen kommt, der verspricht Gott, es zu tun, dabei kann er es nicht. Aber er kann es nicht. So, dieses Bündnis, was die Leute hier schließen, ist nichts Schlechtes. Aber sie beweisen ein paar Jahre später, dass sie es nicht einhalten. So, wir treten in einen Bund ein, der schon da ist. Wir sind nur einverstanden damit. So wie Adam einverstanden war in den Bund, in den ihn Gott gesetzt hat, so macht Gott einen neuen Bund, er schafft ein neues Leben, damit wir dahin kommen. So, wir wissen, solange Luzifer in der Wahrheit war, solange Adam und Eva in der Wahrheit waren als Geschöpf Gottes, waren sie an Gott durch das Gesetz gebunden, automatisch. Sie vertrauten ihm für alles, was sie dachten und taten. Als sie dann dachten, sie könnten ein Gott sein, konnten sie nicht mehr Gott vertrauen. Das heißt, sie haben sie aus der Steckdose gezogen. Da hatten sie keinen Zugang mehr zur Quelle der Liebe und mussten so kaputt gehen. Genauso der Mensch macht dasselbe. Er kommt aus dem Bundesverhältnis raus. Sie brechen das Bundesverhältnis, sind also jetzt zu nichts mehr zu gebrauchen. Sie können das, wozu sie Gott geschaffen hat, nicht mehr erfüllen. Jetzt erinnern wir uns, dass Gott einen Menschen geschaffen hat und durch diesen Menschen sind alle Menschen auf diese Erde gekommen. Aus Adam kommen wir alle. Deshalb sind wir alle eine Spezies, wir haben dieselbe Struktur, haben dasselbe Leben. Und solange Adam und Eva ein Geschöpf waren und hätten sie Nachkommen gehabt, hätten die alle Adams Leben gelebt und sie wären als Individuen unendlich, hätten sie weitergelebt aus diesem Leben des Adam, weil Gott das so gemacht hat. Natürlich wären sie alle mit der wahren Identität geboren und wären dadurch alle automatisch an Gott mit Vertrauen gebunden und würden das Gesetz erfüllen, ohne auch darüber nachzudenken, dass sie es tun. Jetzt trennen sich Adam und Eva, weil sie etwas mehr sein wollen wie ein Mensch und damit stirbt ihr Leben, weil wenn sie getrennt sind, wenn ich den Computer aus der Steckdose ziehe, dann hat er keinen Strom mehr, also kann er nichts mehr machen. Und so werden alle Menschen geboren auf dieser Erde mit der falschen Identität, mit der Lüge und sie sind dadurch auch am falschen Anschluss. Sie sind geistig und in der Realität tot. Das Leben des Adams ist gestorben, genauso wie Gott es gesagt hat, an dem Tag, als er sich dachte, er würde ein Gott sein und als Folge davon von der Frucht des verbotenen Baumes aß. An dem Tag starb Adam. Wir existieren nur und sein Leben ist nur noch da, weil Gott derjenige ist, der die Gesetze steuert und dadurch hat er auch eine Lösung gefunden. So verschiebt er die Ausführung des Urteils, damit er uns eine Chance gibt durch ein neues Leben, das er durch seinen Sohn schafft, indem sein Sohn in dieses Leben kommt und dieses Leben neu macht. Er zerstört das Alte am Kreuz und schafft ein neues, das er allen Menschen anbietet. So, die Bedingung für die Erlösung ist, dass das Alte, das, womit wir geboren sind, die Lüge, die uns nicht erlaubt, uns an Gott zu binden, sondern nur an Menschen, die uns nicht erlaubt, das Gesetz zu halten. Nie kann man aus dieser Lüge in die Wahrheit kommen oder von Gott nehmen, um das weiterzugeben. Selbstlosigkeit ist in dieser Identität nicht möglich. Deshalb hat sie Christus auf sich genommen. Er hatte aber auch die andere Identität, weil er kam geboren von seinem Vater. Und er hat sie in sich selbst zerstört. Am Kreuz zusammen mit seinem Vater wurde sie endgültig und für alle Zeiten weggetan. Und Christus, der zweite Adam, steht auf in einer völlig neuen Identität als Kind Gottes. Er ist die Wahrheit, wer wir als Menschen sind. Als Kind bist du automatisch in einem Bundesverhältnis mit dem Vater und damit erfüllst du das Gesetz. Deshalb sagt Gott, ich will mein Gesetz in ihr Herz schreiben und in ihren Sinn geben. Und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und wenn man das ein bisschen versteht, dass das, was zuerst kommt, am Schluss gesagt wird, dann verstehen wir, in der hebräischen Sprache zumindest, dann wissen wir, dass die Begründung, wer ich bin, ist die Ursache, weshalb ich das Gesetz halten kann. Weil auch die Übertretung war nur möglich durch die Selbsttäuschung und durch die falsche Identität. So betrüge ich mich selbst, komme ich aus dem Bundesverhältnis heraus, komme ich in die Wahrheit zurück, bin ich automatisch im Bundesverhältnis und erfülle das Gesetz komplett. So, wie ist dieses neue Leben, das Christus durch die Auferstehung geschaffen hat? Es ist eine völlig Neuschaffung des Körpers und des Geistes. Paulus sagt das so deutlich. In der ganzen Bibel steht es, aber er sagt es hier wortwörtlich im 2. Korinther 5, Vers 17. Und er geht sogar in Vers 16 davor ein und sagt, darum von nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch. Das heißt, nach dem Fleisch ist der Mensch, der auf dieser Erde durch das Leben Adams kommt. Man könnte sagen, das Fleisch ist das Leben des Adams in diesem Zusammenhang, weil Fleisch hat mehrere Bedeutungen. Und ob wir auch Christus gekannt haben nach dem Fleisch, weil Christus war und kam nach dem Fleisch. Er hatte aber auch die Natur seines Vaters. Wir haben das ja besprochen. Aber er kam in das Fleisch und unter das Gesetz. Nicht unter die Sünde, aber unter das Gesetz, weil er hat ja nie gesündigt, weil er ja noch eine zweite Natur hatte, durch die er nie gesündigt hat oder auch nicht sündigen konnte, solange er sie nicht austauschen wollte mit der anderen. Also auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist halbes neu geworden? Nein, alles ist neu geworden. Was ist besonders neu an dieser neuen Schöpfung? Sie hat die wahre Identität, sie weiß, sie ist ein Kind Gottes. Dadurch ist die Erfüllung des Gesetzes ein Automatismus. Aber das neue Leben hat eine Besonderheit, die garantiert etwas. Und zwar garantiert es, dass die Selbsttäuschung für immer ausgeschlossen ist. Wir haben gesehen, dass Luzifer und auch Adam sich getäuscht haben oder mehr wollten als das, ist ein Geheimnis, es ist nicht erklärbar. Aber jetzt ist es geschehen. Und jetzt schafft Gott in dem Leben Christi etwas, was für immer die Möglichkeit der Selbsttäuschung ausschließt. Dadurch ist jeder, der in Christus ist, der völlig eins wird mit ihm, unfähig, das Gesetz zu brechen. Weil das Gesetz ist nie eine Wahl. Die Verbindung zu Gott ist für immer gefestigt, weil man sich nicht mehr selbst täuschen kann. Deshalb gibt es nie mehr eine Möglichkeit der Sünde, weil die Sünde ist ja nur eine Folge der Selbsttäuschung. Und Gott hat vor dem ganzen Universum in 6000 Jahren demonstriert, auf der einen Seite, wohin die Selbsttäuschung führt und welche Zerstörung es mit sich bringt, und hat auf der anderen Seite durch seine Liebe jedes Wesen überzeugt, dass man kann nicht als Geschöpf ohne Anschluss existieren, ohne gesetzliche Bindung, ohne ein Bundesverhältnis. Wir sind Geschöpfe, keine Götter. Aber wir sind solche Geschöpfe, mit denen Gott alles teilt. Aber in dem Moment, wo ich denke, etwas gehört mir, kann ich es nicht mehr weitergeben. Ich muss es, aber ich denke, ich tue es für mich. So bin ich in einem furchtbaren Irrtum. So ist ein Geheimnis, wie der Irrtum entstand. Aber er ist nun mal entstanden und hat zum Bundesbrechen geführt. Aber in Christus schafft Gott die Unfähigkeit, dass einer der erlösten Menschen sich je täuschen kann. Wieder. Und wenn er uns erhöht, dass wir an der Stelle stehen, wo einst Luzifer und die Engel standen, das heißt an die höchste Stelle, dann ist von der höchsten Stelle, das heißt dort, wo die größte Aufgabe gegeben wird, aber auch die größten Mittel zur Verfügung stehen, ist völlig ausgeschlossen, dass irgendeiner von den Erlösten, und ich möchte mich dazu rechnen, etwas für sich selber tut oder etwas für sich selber will. Weil er ist ja eins mit dem Vater und er ist ja durch dieses Leben gegangen und er hat gekämpft, die Selbsttäuschung wegzutun. Und hat er das Leben Jesu, ist Selbsttäuschung nicht mehr möglich. So dieses neue Leben, wissen wir, bietet Gott allen an. Es kann nur durch den Glauben aufgenommen werden. Das Leben Jesu macht einen Toten wieder lebendig. Jeder, der Jesus annimmt, aus ihm lebt, wird lebendig. Die Frage ist nur, durch wen kommt jetzt dieses neue Leben an die Menschen dieser Welt? Und das hat die Christenheit nicht verstanden, dass das das Bundesverhältnis ist. Trittst du in ein neues Leben Christi an, trittst du automatisch in das Bundesverhältnis mit Gott ein und du hast einen Auftrag, der Welt das Leben und die Liebe Gottes zu bringen. Du hast den Auftrag, durch dein Leben, durch dein ganzes Tun, den Charakter deines Vaters, dem du ja jetzt gehörst, zu zeigen, um Menschen zu überzeugen, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Was kann Gott mit einer Gemeinde anfangen, die für sich selbst erlöst werden will? Was kann Gott mit Menschen anfangen, die für sich selbst Häuser bauen, die für sich selbst Tempel bauen und in ihnen angeblich anbeten, aber letztendlich suchen sie das Ihre? Was kann Gott dieser Welt geben durch Menschen, die flüchten irgendwo aufs Land, um ihrer eigenen Lebenswillen, weil sie wollen sich selbst konservieren. Sie haben nicht verstanden den Zweck des Lebens, der Mittel, die sie haben, des Landlebens oder wo auch immer uns Gott stellt. Wir sind nicht da für uns selbst. Aber diese Gemeinde, dieses Laodicea denkt, es ist da für sich selbst. Deshalb machen wir uns Gotteshäuser und feiern uns selbst darin. Und die Welt geht an unserer Tür vorbei und keiner kommt rein, weil er weiß, da ist nicht die Liebe. Und wenn einer reinkommt, dann wird er so gebaut, dass er noch verhärtet ist im Irrtum und damit für immer, so wie Jesus sagte, den Pharisäern, wenn ihr einen Proselyten findet, einen zu euch bekehrt, dann ist er für immer verloren. Wie kann Gott das tun? Wenn wir uns selbst suchen, wenn es um uns selbst geht, sind wir blind, nackt, bloß, elend und jämmerlich. Und das Volk hier musste erkennen, dass sie nicht für sich selbst aus der Gefangenschaft zurückkamen. Dass sie nicht selbst für sich selbst den Dienst im Tempel begonnen. Dass sie nicht für sich selbst gemacht wurden, sondern um einen Dienst zu tun, um ein Werk zu vollenden. Gott beruft niemanden in ein Bundesverhältnis, es sei denn, dass er etwas tut. Und ein Geschöpf, wenn der Vater fleißig ist, ist der Sohn fleißig. Wenn der Vater sich nicht um sich selbst kümmert, kümmert sich der Sohn auch nicht um sich selbst. Und die Tochter ist natürlich mit eingeschlossen. Deshalb konnte Jesus sagen, mein Vater arbeitet und ich arbeite auch. Weil er konnte sagen, wie mein Vater tut, tue ich auch. Er war eins mit dem Vater, weil er vom Vater kam. Er hatte die Identität seines Vaters. Er war gezeugt von seinem Vater. Und Johannes Kapitel 1 beschreibt das so schön. ab Vers 12 und dass er sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches. Das heißt, das neue Leben ist nicht nach dem Willen eines Menschen gemacht. Und er sagt es nochmal, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und da Christus als Mensch von Gott geboren ist, so hat er eins gelebt mit seinem Vater in dem Leben, das er auf sich genommen hatte von Adam. Und er hat das Alte zerbrochen und er hat daraus ein völlig Neues geschaffen mit einer nicht ablegbaren Identität. Und dieses neue Leben befähigt uns, dass das Werk, wozu er eine Gemeinde gerufen hat, es ist ein Bundesverhältnis. Wenn jemand in die Gemeinde kommt, kommt er als Angestellter dahin, um ein Werk zu tun, was nicht für ihn ist, sondern für seinen Vater. So die einzige Lösung, dass ein Mensch zu Gott kommt, ist, er muss sehen seinen Selbstbetrug, den muss erkennen, dass er nur Gott vertrauen kann. Dafür braucht er die Erkenntnis über die Liebe Gottes. Dafür muss er das alte Leben willig sein, wegzuschmeißen und dafür ein neues zu nehmen. Das ist das Leben meines Erlösers. Dann erst kann ich meinen Zweck wieder erfüllen, weil ich jetzt in das Bundesverhältnis, in den neuen Bund eingetreten bin. Ich hoffe, dass das uns weiterhilft, dass wir verstehen, worum es geht. Wir stehen vor einer größeren Herausforderung als das Volk Israel damals. Zu uns hat Christus gesagt, geht hinaus, nicht nur um zu euren Nachbarn, sondern er sagt, geht hinaus in die ganze Welt und bringet mein Leben dahin, bringet es so mit, wie ihr es lebt und verkündigt das Leben, das ihr lebt, sodass das Ganze, das die ganze Welt erkennt und eine Wahl bekommt. Weil wenn die Menschen die Wahl nicht bekommen, gehen sie zwar verloren, aber Gott wird das Blut fordern von denen, denen er den Auftrag gegeben hat, nicht mehr sich selbst zu suchen, nicht für sich selbst gläubig zu sein, nicht für sich erlöst zu werden, sondern eine Botschaft zu verkündigen, die völlig selbstlos ist, einen Gott der Welt darzustellen, der so ist, wie er ist, nämlich ohne Liebe für sich selbst, der nichts tut für sich selbst, sondern der da ist für sein Geschöpf. Und wir als Geschöpfe sind da für ihn. Und so sind wir in einem Bundesverhältnis und tun alles um seines Namens willen und nichts für uns selbst. Das ist unser Auftrag. Das ist, weshalb uns Gott, mich und dich berufen hat, als Glieder der Gemeinde Gottes. Wirst du, werde ich, meinen Auftrag erfüllen? Es wird nur möglich sein, wenn das hier mein Leben ist. Wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, dass ich das Kind meines Vaters bin, dann ist des Vaters Geschäft mein Geschäft. Dann ist des Vaters Interesse mein Interesse. Dann ist des Vaters Fleiß mein Fleiß. Dann ist des Vaters Willen mein Willen. Oh, was für eine herrliche Sache ist es, diese Perspektive zu haben. Eines Tages komplett eins mit meinem Vater zu sein. Das für immer gekreuzigt und das für immer vorhanden. Gott sei Dank, dass wir diesen Auftrag haben und nicht gemacht wurden für uns, weil darin gibt es keine Freude und keinen Frieden. Aber im Dienst gibt es die Erfüllung. Im Dienste unseres Vaters ist es alles zu sein. So möchtest du in dieses Bundesverhältnis eintreten oder möchtest du in deinem alten Leben bleiben? Ich hoffe doch, dass du siehst, dass du erkennst, in dem neuen Leben, da ist Leben, da ist Freude, da ist Arbeit, da ist Hingabe, da ist nichts, was uns zurückhält, das Werk zu tun, zu dem uns gerufen hat. Amen.